wenn ich mir das klar mache, dass also am Ende das Gefühl, was ich da drin suche, darüber entscheidet, ob ich das als gelungen und erfolgreich bewerte oder nicht, dann sollte ich mir doch darüber auch im Klaren sein und dem auch diese Wichtigkeit und diese Priorität in meinem Planungsprozess einräumen.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich mit Myriam Meyer darüber, wie wir Dinge so planen können, dass unser Augenmerk nicht nur auf Sachlichkeit und der richtigen Prozessabfolge liegt, wobei ich diese Themen zugegebenerweise sehr liebe, sondern eben auch darauf, dass wir unsere Emotionen mitnehmen. Denn genau diese haben am Ende einen richtig großen Einfluss darauf, ob wir das Ergebnis unseres Plans oder unserer Umsetzung als gelungen betrachten oder eben nicht. Myriam drückt es so aus: Ich muss mir bewusst sein, dass in den Dingen, die ich tue, neben der Sachlichkeit, die drin ist, auch eine Emotionalität drin ist. Zitat Ende. Und genau daher ist es so wichtig, direkt von Anfang an von der Emotion her zu planen. Von dort aus können wir dann auf die Informations- oder auf die Aktionsebene gehen und auch dann ist ein Plan in der Regel so richtig stabil. Damit du die hier vermittelte Theorie auch direkt anwenden kannst, werden wir am Ende dieser Folge ein, wie ich finde, sehr hilfreiches Tool vorstellen, das ich selbst, auch seit ich es bei Myriam in der Fortbildung kennengelernt habe, schon mehrfach mit großem Erfolg angewandt habe. Im nächsten monatlichen Newsletter werde ich dann eine Vorlage von genau diesem Planungstool verschicken. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich auf meiner Website humansarehappy.org oder über den Link in den Shownotes schnell zu meinem Newsletter an. Die entsprechende E-Mail geht nämlich bereits Anfang Juni raus. Du hörst übrigens auch in dieser Folge nach ca. 35 Minuten, wie ich kurz unsicher werde und ein wenig schwimme, in welche Richtung wir das Gespräch weiterführen sollen. Ich hätte diese Stelle auch genauso gut rausschneiden können, aber für die Authentizität und den Spaß am Hören habe ich mich dafür entschieden, diese Stelle in der Folge drin zu lassen. Ich wünsche dir also schon jetzt viel Spaß mit diesem kurzen Behind-the-Scenes-Einblick. Ach ja, und auch das hier ist mir ein richtiges Herzensanliegen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen bewertest. Denn damit unterstützt du mich auf einfachem Wege richtig nachhaltig. Und jetzt wünsche ich dir allerdings erstmal viel Spaß mit diesem Gespräch. Und ich sage herzlich willkommen, Myriam.
Guten Morgen, Leo.
Wir haben uns ja gerade schon ein bisschen warm gequatscht, aber jetzt wollen wir übers Planen sprechen. Ich freue mich über dieses Gespräch und steige mal wieder mit einem Zitat von dir ein aus den letzten beiden Modulen in der Fortbildung, die wir zusammen absolvieren, beziehungsweise ich bei dir, aber ein wenig zusammen ist das ja schon, diese Reise hier. Und ich zitiere: Das Erste, was in der Schlacht fällt, ist mein Plan. Wer aber ohne Plan in die Schlacht zieht, hat schon verloren. Und nein, wir wollen uns heute nicht über Kriege und Schlachten unterhalten, sondern übers Planen. Und da möchte ich gerne auch direkt den Ball zu dir spielen. Warum ist das so? Wenn ich planlos etwas starte, wird es auf jeden Fall scheitern? Ist das so? Ist das eine Gesetzmäßigkeit oder was ist mit dem Satz gemeint?
Also dazu muss ich erstmal sagen, dass der Satz nicht von mir ist, sondern tatsächlich aus, ich kann jetzt nicht genau sagen, aus welchem Buch, aber tatsächlich aus einem Buch, der so aus einer östlichen Tradition, wo es eben um Kampfkunst und so geht, ja? Also ist nicht aus meinem Hirn entsprungen, dieser Satz. Warum ist eine Schlacht oder ist ein Projekt direkt gestorben, wenn ich keinen Plan dafür habe? Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, ist einfach wahnsinnig hoch. Es ist natürlich nicht automatisch so oder ganz sicher so. Aber wenn ich, also ein Plan haben heißt ja auch zu wissen, was ich in diesem Projekt suche oder was meine Ziele in diesem Projekt sind. Das ist ja auch schon Teil von Plan. Und wenn ich also irgendwo reinstolpere in etwas und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum ich das machen will oder wo ich hin möchte und wie ich das schaffen kann, habe ich natürlich relativ schlechte Voraussetzungen, dass das Ganze ein Erfolgserlebnis wird. Womit ich nicht sagen will, dass wir immer alles genau planen sollten und auch alles immer genau planen können. Es gibt ja immer Unwägbarkeiten, die in Prozessen oder in Projekten drin sind und ich sagen kann, okay, bis zu diesem Punkt kann ich das planen und das ist mein Ziel. Und wenn ich dann da drin bin, dann muss ich irgendwie auch vertrauen und in den Prozess investieren, weil ich nicht die einzelnen Schritte alle wissen kann, die kommen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ich muss so planen, dass es für mich funktioniert und dass es mir gut geht mit einem, ja, jetzt holst du schon Luft.
Ja, nicht nur, dass es mir gut geht, sondern ich muss mir bewusst sein, dass in den Dingen, die ich tue, neben der Sachlichkeit, die ich verfolge, eine Emotion drin ist, die ich verfolge. Also wenn ich mit dir einen Podcast mache, ja, als Aufnahme, dann geht es für mich ja nicht nur um eine Sachlichkeit, um einen Inhalt, den ich mit dir besprechen möchte, sondern ich mache das auch aus einem anderen Grund heraus. Zum Beispiel, weil ich einfach gerne mit dir spreche, weil ich unsere beiden Prozesse spannend finde, weil ich mich gerne mit dir austausche, weil ich das als Mehrwert finde, weil ich mich mit dir verbunden fühle, weil ich mich mit dir in einer gewissen Weise auf einer Wellenlänge fühle und sowas. Das sind alles ja Dinge, weshalb ich auch das mache, was unabhängig von einer Sachlichkeit in den Projekten drin ist. Und das, was wir häufig machen, ist, dass wenn wir Projekte oder so etwas tun, wir im besten Fall uns noch über die Sachlichkeit unseres Ziels im Klaren sind, aber nicht genau darüber nachdenken oder vorher reflektieren, warum? Warum mache ich das denn emotional oder welches Gefühl verfolge ich damit oder was ist das, wie ich mich da drin fühlen möchte? Denn am Ende entscheidet die Sachlichkeit nicht darüber, ob ich sage, es war gut oder es war nicht gut.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an diesen Punkt, sich seiner Bedürfnisse gewahr zu sein. Also warum mache ich etwas? Was ist das Bedürfnis, was wohinter steht? Und ich finde, das ist hier eine ziemliche Gemeinsamkeit. Was ist eigentlich die Emotion, die ich erreichen will? Also es ist vielleicht wirklich das Bedürfnis dahinter ist möglicherweise noch mal eine Ebene tiefer. Kann sein, weiß ich nicht. Aber diese Frage, warum mache ich das? Welche Emotion will ich erreichen? Das ist natürlich eine super wichtige Frage. Und dann, wenn ich dich richtig verstehe, hilft uns aber die Sachlichkeit auf dem Weg hin zu dem Gefühl. Habe ich das richtig zusammengefasst oder würdest du es auch noch anders beschreiben?
Ich würde sagen, das kann, aber das muss nicht. Ich glaube, die größte Fehlerquelle liegt darin, dass wir uns schnell auf die Sachlichkeit beschränken und die Emotion oder das Gefühl, was wir da drin suchen, dass wir das nicht reflektieren, sondern wenn wir die Sachlichkeit gefunden haben in unserem Ziel, dass wir dann meinen, dass das alleine reicht. Und das meinte ich, dass wir uns deshalb das gewahr sein sollten, dass wir eben neben der Sachlichkeit auch eine Emotion in einem Projekt suchen.
Okay, nehmen wir doch mal so ein Beispielprojekt, also irgendein Vorhaben. Sagen wir, ich möchte einen Podcast starten oder in den Urlaub fahren, es ist ja egal. Wir haben in der Fortbildung bei dir letztes Mal ja über drei Bereiche dabei auch gesprochen, nämlich einmal Sinn, Sicherheit und Freiheit, wie ich diese Grundbedürfnisse beim Plan mit berücksichtigen kann. Warum ist diese Berücksichtigung dabei wichtig?
Nun, also das, was du ansprichst, sind ja die psychologischen Grundbedürfnisse, wie sie Ernst von Schubert ja in der blauen Seite von seinem Tetraedermodell verbunden hat. Und der Gedanke ist ja schon, das sind ja Mangelbedürfnisse. Und wenn ich diese Mangelbedürfnisse nicht befriedige, dann kann kein Wachstum passieren. Also in dem Moment, wo ich mich halt nicht frei fühle oder wo ich mich nicht sicher fühle oder wo etwas für mich keinen Sinn ergibt, in dem Moment kann auch eine Planung, also dient ja die Planung, die ich mache, nicht meinem Wohlbefinden. Und in dem Moment ist sie ja schon mir nicht zuträglich. Das heißt, ich mache dann einen Plan, in dem ich mich wütend, ängstlich oder traurig fühle, je nachdem, was nicht berücksichtigt ist. Von daher gilt dieses blaue Dreieck oder die psychologischen Grundbedürfnisse Freiheit, Sicherheit, Sinn schon so konstant, dass ich sie eigentlich eben auch in meinem Planungsprozess berücksichtigen muss.
Jetzt hast du gerade das Wort Mangelbedürfnisse gesagt. Da würde ich gerne einmal kurz drauf einsteigen, weil ich kann mir vorstellen, dass es so tief auch gar nicht allen bewusst ist oder bekannt ist. Ich glaube, Bedürfnisse kennen wir. Was heißt denn Mangelbedürfnis an der Stelle dann?
Nun, wir unterscheiden Wachstumsbedürfnisse und Mangelbedürfnisse. Mangelbedürfnisse heißt, ich muss die befriedigt haben, um in einem grünen Bereich zu kommen. Also ich muss die befriedigt haben, damit etwas anderes überhaupt möglich ist. Ja? Wachstumsbedürfnisse sind eher Entwicklungsbedürfnisse, also sich damit auseinanderzusetzen, wer ich bin und wo ich hin möchte und was könnten Ziele in meinem Leben sein und wie kriege ich das in meinem Leben hin und so weiter. Ja? Also das ist etwas, was Wachstum und Entwicklung mit sich bringt. Wenn ich mich aber vom Grundsatz her nicht sicher fühle, dann brauche ich nicht über sinnvolle Wege in meinem Leben nachdenken, ja. Das heißt, ich brauche erst eine Befriedigung oder eine Sättigung dieser Grundbedürfnisse, damit Wachstum passieren kann. Und Freiheit, Sicherheit und Sinn sind eben quasi diese, man könnte auch sagen, Basisbedürfnisse, die ich habe, von denen aus dann weiteres passieren kann. Aber wenn ich die halt nicht habe, kann eben auch kein Wachstum passieren. Und das ist eigentlich, wenn man sich die Einzelnen anschaut, auch eigentlich ganz logisch, wenn wir an Sicherheit denken, wenn ich mich nicht sicher fühle und Angst habe, kann ich mich nicht entwickeln, kann ich mich nicht öffnen, kann ich nicht in Verbindung gehen. Wenn ich mich unfrei fühle, werde ich wahrscheinlich am ehesten wütend und fange an, um mich zu schlagen und zu kämpfen für meine Freiheit oder für meine Autonomie oder für die Version von mir, die ich gerne sein möchte, wenn ich beschränkt werde. Können wir auch dann nicht darüber nachdenken, welche Ziele ich anstrebe, wenn ich mich gar nicht frei fühle, überhaupt ein Ziel wählen zu dürfen. Und wenn ich mich nicht sinnvoll eingebunden fühle, das heißt, wenn ich nicht sehen kann, was ist da drin für mich persönlich bedeutsam, was hat das irgendwie mit mir zu tun, reagiere ich eigentlich mit diesem Sinnlosigkeitsgefühl, mit Traurigkeit, sodass ich nicht auch an der Stelle nicht über Entwicklungsaufgaben eigentlich nachdenken brauche. Das heißt, erst müssen die Mangelbedürfnisse befriedigt sein oder gesättigt sein, sodass ich da innerlich so in einem grünen Bereich bin und sage, okay, ich bin, also mal ganz körperlich gesprochen, ich bin ausgeschlafen, ich bin satt und ich bin nicht mehr durstig. Dann können wir darüber nachdenken, einen Marathon zu laufen. Ja, aber wenn ich todmüde bin, brauchen wir nicht darüber nachdenken, welche Schuhe ich für den Marathon kaufe. Das ist an der Stelle eine sinnlose Diskussion, wenn ich noch gar nicht die Grundvoraussetzungen geschaffen habe, damit so ein Prozess passieren kann.
Ich finde das ganz spannend. Ich muss gerade an eine Übung denken, die wir letztes Mal gemacht haben. Ich glaube, es war ein Plan 1. Der große Knall, das ist ein, du hast es, glaube ich, gesagt, aus dem NASA-Programm auch.
Ja, diese Übungen werden gerne so in diesen Assessment-Szenarios und so wird es gerne genutzt, ja.
Ich wiederhole das einmal ganz kurz für die Hörenden, es geht relativ schnell. Also Szenario ist der große Knall, du weißt nicht, was passiert ist. Es ist irgendwas Großes ist passiert, du hast keine Ahnung und deine einzige Aufgabe ist, du willst überleben und du darfst 10 Gegenstände einpacken. Was packst du ein? Das war, glaube ich, ungefähr das Szenario, was du aufgemacht hast. Und dann haben wir halt aufgeschrieben, welche 10 Gegenstände nehmen wir da mit. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, okay, was nehme ich mit, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll, sondern mit diesem Szenario, was du uns in dem Moment ja bewusst genommen hast, ist eben die Basissicherheit, wie ich dann gelernt habe. Worauf muss ich mich einstellen? Und was ich ganz, ganz eindrücklich fand, ist so, wir haben danach die Übung nochmal abgewandelt gemacht. Da gab es dann eben verschiedene Szenarien, die auch alle nicht so wunderbar schön waren. Irgendwie eine apokalyptische Wüste, Zombie, was auch immer. Ne, also es war alles ein bisschen schwierig. Und immer so die Frage, was packst du ein? Ne? Und wenn du zu zweit oder dritt bist, was nimmst du dann vielleicht mit, wenn du dich auch, wenn du gegenseitig Sachen tauschen darfst? Und wenn uns aber diese Basissicherheit fehlt und wir nicht wissen, was auf uns zukommt, dann packen wir für unsere Ängste. Ne? Also das macht's genauso greifbar, finde ich. Wenn dieses Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt ist, dann werde ich mich nicht fragen, was brauche ich eigentlich, um mein persönliches Wachstum voranzutreiben? Also ich werde sicherlich kein Podcast-Mikrofon einpacken, so in diesem Szenario, sondern vielleicht eher ein Taschenmesser oder so. Aber trotzdem dieser Satz, wenn ich das Szenario nicht kenne, wenn mir die Basissicherheit fehlt, dann packe ich für meine Ängste. Und das Gleiche können wir eigentlich auch mit der Freiheit und mit dem Sinn wiederum machen, wenn ich dann fehlpriorisiere oder mir der Sinn fehlt. Ich kann es jetzt nicht mehr so perfekt wiedergeben, vielleicht kannst du das nochmal machen, aber ich fand es super eindrücklich, so dieses Ding, ich brauche eben eine gewisse Basissicherheit, um zu planen auch, was mache ich jetzt? Weil in dem Moment, wo wir beispielsweise wussten, okay, keine Ahnung, apokalyptische Wüste, ne, es gibt noch irgendwie Trinkwasser, Menschen sind keine Zombies, so, aber irgendwie, es gibt kein ÖPNV, aber Autos fahren und so, okay, jetzt kann ich ganz anders damit darauf reagieren, welche 10 Sachen packe ich jetzt ein, ne? Und dann weiß, ne, und je nach Szenario, was ich habe, jetzt können wir es ja, ne, und auch Menschen alle, die zuhören, können dann ja spinnen, okay, was ist eigentlich mein Szenario? Wofür will ich mich jetzt, ne, so, welche Sicherheit habe ich? Was ist das Setup? Was will ich jetzt als Ressourcen mitnehmen? Was packe ich jetzt in meinen Beutel jetzt im übertragenen Sinn? Das fand ich total, total hilfreich. Wie sieht das aus mit Freiheit und Sinn? Welche Sicherheiten brauchen wir da?
Ich würde gerne an der Stelle noch kurz ergänzen.
Gerne.
Ich finde das für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auch ein großer Mehrwert, wenn wir das wissen. Wenn wir wissen, dass wenn ich keine Orientierung habe, wenn ich keine Sicherheit habe, keinen Rahmen habe, in dem ich ungefähr weiß, was auf mich zukommt. Ich muss das nicht im Detail wissen, aber so ungefähr, ja, das ist das, was du mit Basissicherheit angesprochen hast. Dann fällt mein Kopf automatisch eben in dieses Worst-Case-Denken. Das heißt, ich gehe erstmal vom Schlimmsten aus. Und ich finde, das ist eine große Entlastung, die wir in zwischenmenschliche Beziehungen kriegen können, wenn wir diese Basissicherheit geben, oder wenn wir sie holen, wenn wir sie brauchen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Schulleiterin angesprochen werde, und das heißt, Frau Meyer, können Sie bitte am Freitag zum Gespräch ins Büro kommen? Dann habe ich keine Basissicherheit. Ich habe keine Ahnung, was die von mir möchte. Und dass ich dann nicht im Kopfkino bis Freitag vom Schlimmsten ausgehe, tue ich mich leichter oder tue ich mir einen Gefallen, wenn ich dann sage, ja klar, können Sie mir kurz sagen, worum es ungefähr geht? Was wird denn Gegenstand unseres Gesprächs sein? Dann habe ich mein Gespräch trotzdem nicht geplant, aber ich habe trotzdem eine ungefähre Vorstellung, was mich erwartet, ja. Oder wenn mir meine beste Freundin eine Nachricht schickt bei WhatsApp und sagt, kannst du telefonieren, wir müssen reden. Und ich denke, oh, okay, warum? Ich kann jetzt nicht, kannst du mir kurz sagen, worum es geht, ja. Und schreibt sie mir nur einfach, kannst du telefonieren, wir müssen reden, ich habe, keine Ahnung, meine Tochter ist krank. Dann weiß ich, ah, okay, wahrscheinlich möchte sie irgendeinen medizinischen Rat im Sinne von, was kann ich machen, wenn mein Kind 40 Fieber hat? Oder, ja, und dann weiß ich schon in meinem Kopf, welchen Koffer ich vielleicht auspacke oder in welchen Bereich ich gehe, ja. Und wenn ich das halt nicht habe, dann gehe ich beim Worst Case, denke in dem Fall, macht dann mein Kopf ein, ich habe irgendwas gemacht, sie will mir die Freundschaft kündigen oder was weiß ich, ne? Also das, was eben für mich in dem Moment am schlimmsten ist. Und das finde ich...
Da würde ich...
Ja.
Da würde ich gerne einhaken. Das finde ich total gut, was du gerade sagst mit dem, also wir können versuchen, diese Sicherheit so ein bisschen herzustellen, indem du dann fragst, ne, okay, liebe Schulleiterin, ganz kurz, worum geht's? Ein Stichwort, ne, oder einfach das mitgeben. Aber vielleicht ist es ja nicht möglich, weil mich erreicht nur die Nachricht, so, wir müssen reden, ne, und ich krieg jetzt keine Antwort und der andere Mensch hat auch nicht dran gedacht, mir ein Stichwort mitzugeben. Das heißt, ich falle in das Worst-Case-Szenario, aber wenn ich dann darum weiß, dass einfach unser Gehirn so aufgebaut ist, dass ich ins Worst-Case-Szenario falle, dann ist das ja nochmal ein doppelter Boden. Also ich weiß, mit dem Wissen kann ich versuchen, entweder aktiv mir die Info einzuholen oder als anderer Mensch kann ich versuchen, schon ein Stichwort für ein Szenario mitzugeben. Und wenn das nicht geht, dann weiß ich wenigstens, wenn diese Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf auftauchen, ist ein ganz normaler Vorgang, so sind wir gepolt, weil mein Gehirn will überleben und stellt sich auf den Worst-Case ein. Das macht es ja auch nochmal ein bisschen erklärbarer. Und ich finde, wenn Dinge erklärbar werden, dann nimmt es ihnen häufig so ein bisschen den großen Schatten.
Und auch spannend, wenn man dann so gegenwärtig sein kann, weil das ist ja an der Stelle mit Angst verknüpft, das muss man natürlich auch sagen, ne?
Klar, ich kann das jetzt sagen.
Ja, aber wenn man dann so gegenwärtig sein kann, tatsächlich vielleicht sogar die Lupe zu nehmen, zu sagen, spannend, was ist denn das, wovor ich Angst habe? Was ist denn das Szenario, was in meinem Kopf angeht, ne? Das nämlich dann auch schön hinzugucken. Wenn ich nämlich gar nichts von außen gespielt kriege, sehe ich ja, was sind denn meine Themen? Und dann werde ich bestimmt ganz viel von mir und meinen Themen und meiner Biografieerfahrung und meinen Prägungen da drin wieder entdecken können. Was mir eigentlich einen Hinweis gibt, wo es schön ist, wenn ich es nochmal anschaue, weil es mich belastet. Das ist ja auch, finde ich, sehr spannend an vielen anderen Aspekten, dass ich Herausforderungen oder so eigene Muster und Überzeugungen und Prägungen vor allem dann erkennen kann, wenn ich in herausfordernde oder überfordernde Situationen gehe. Ne? Also auch die, finde ich sehr spannend, weil ich mich damit auch auseinandersetze, die Bindungstheorie und die Bindungstypen, die wir ja haben, guckt man ja oder untersucht man bei Kindern, indem man sie bewusst in stressige Situationen bringt, indem man bewusst Stress oder Herausforderungen auslöst. Und dann schaut man, mit welchem Bindungsmuster reagiert das Kind. In einer sicheren, gesättigten Umgebung kannst du das eben nicht so gut messen. Und das finde ich, ist das Gleiche an dieser Ecke bei der Sicherheit. Das heißt, in dem Moment, also wirklich zu verstehen, was deine Themen sind, kann ich dann, wenn ich dir die Sicherheit nehme, indem ich schaue, welcher Film in dir angeht.
Bisschen makabre, aber du kannst du machen, ja.
Ist nicht schön, aber ich meine, wenn wir in die Situation kommen und wenn es nur ist, dass ich danach mein Gespräch habe, alles ist gut und ich dann zurückgucke und denke, was hat eigentlich mein Kopf da gemacht? Mhm. Welcher Film ist da eigentlich angegangen? Dann bin ich ja wieder, kann ich ja aus einer, das ist ja sowieso immer Betrachtung, brauche ich ja immer, um mich selbst zu betrachten, brauche ich einen Abstand von mir selbst. Ne? Und wenn ich in der Situation verstrickt und verwickelt bin, funktioniert das natürlich nicht gut. Und dann muss es mir natürlich gelingen, in eine Beobachterrolle mit einem gewissen Abstand zu mir selbst reinzukommen. Und wenn es in der Situation nicht gelingt, was hochmenschlich ist, dann kann ich es aber vielleicht hinterher machen.
Ja, vielleicht an der Stelle auch einfach so der Impuls an alle Menschen, die zuhören, ne, vielleicht einfach mal so beobachten, wo, ne, was sind meine Worst-Case-Szenarien, wenn mir eben diese Sicherheit fehlt, die Info, worum geht's. Ich finde das irgendwie einen total coolen Impuls. Jetzt während der Folge kann ich da nicht groß drüber nachdenken, aber ich nehme es für mich gerade mit. Ah, da schaue ich vielleicht nachher nochmal rauf. Deswegen mag ja, ich das gerne teilen. An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code Humans Are Happy 15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HumansAreHappy15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Und jetzt gehen wir mal auf diese andere Seite, die Freiheit. Wenn mir also das Szenario fehlt, dann gehe ich vom Worst Case aus. Ja, also ich habe gar keine Infos, ne? Worst Case. Jetzt das Gegenteil, ich habe viel zu viel Infos. Ne? Das war ja der, wenn ich es jetzt richtig erinnere, korrigiere mich sonst bitte, ich habe viel zu viele Infos, dann geht das quasi auf die Freiheit, weil ich kann gar nicht mehr nach links und rechts denken. Dann bin ich durch die ganzen Vorgaben des Szenarios so sehr gezwungen, sage ich mal, dass ich gar keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann. Was würde ich denn jetzt mitnehmen wollen? Wie will ich denn jetzt diesen Plan gestalten? Ne, was ist denn darin, wie ich etwas mache, weil ich einfach schon zu viele Vorgaben und zu viele Infos habe? Und das ist natürlich dann auch wiederum nicht so hilfreich. Also gar keine Infos, Worst-Case-Szenario, viel zu viel Infos, geht auf die Freiheit, weil es einfach zu komplex wird und ich viel zu viel bedenke und mich dann einfach in Details verliere. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Wie würdest du es ergänzen?
Also ich kann ja letztlich nicht zu viele Infos haben. Wenn ich zu viele Infos habe, dann liegt es ja an mir, welche Infos ich mir anschaue und welche ich auswerte und welche ich in meinen Plan einbinde. Ja, das heißt ja nicht, dass ich alle Infos, die ich von außen bekomme, auch verwerten muss. Es ist vielleicht auch spannend zu sehen, dass es häufig unsere Strategie ist, wenn wir von der Sicherheitsecke kommen, möglichst viele Infos einzuholen. Dass wir denken, wenn ich noch mehr weiß und wenn ich noch mehr Infos habe, wenn ich noch mehr Rahmenbedingungen habe, dann wird mein Plan ja immer besser. Dann bin ich ja immer sicherer. Und das ist eben ein Trugschluss, der nicht funktioniert. In dem Moment, wo ich meine, ich müsste alle Eventualitäten berücksichtigen, alle Wege, wie diese Unterrichtsstunde oder wie sie dieser Tag oder dieses Gespräch weitergehen könnte, dann hänge ich mich in meinem Kopf einfach auf, dann kriege ich einen Bluescreen. Also ich werde so unfrei und damit auch so unflexibel, dass ich nicht mehr reagieren kann. Ich glaube, jeder von uns kennt es, wenn wir besonders aufgeregt sind von einem Gespräch und uns ein Gespräch total wichtig und wir denken, oh, das muss ich dem sagen, ja. Und dann arbeiten wir irgendwie in unserem Kopf 2 Wochen auf dieses Gespräch hin und überlegen uns 1000 Mal, wie wir das formulieren. Und dann haben wir diesen einen Satz, den wir anfangen, also den wir uns vornehmen, dass wir den sagen werden. Und innerhalb des Gesprächs suchen wir verzweifelt nach dem Moment, wo wir diesen Satz einbringen. Und dann wird das Gespräch schon kacke, ja. Also weil wir sind gar nicht richtig in diesem Gespräch und denken, ich habe das Wort, wo bringe ich diesen Satz rein, ja. Oder noch besser, ich habe einen Satz mit einem Komma, weil oder sowas, ja. Mhm. Und vor dem Komma werde ich von meinem Gegenüber unterbrochen und habe meinen Satz ja gar nicht zu Ende sprechen können, ja. Und das ist etwas, weil wir so fest in unserem Plan sind, dass wir dann nicht mehr reagieren können. Das bringt uns dann aus dem Konzept, wie man so schön sagt, ja. Und dem kann ich entgegenwirken, indem ich mich auf die wesentlichen Dinge reduziere, indem ich mir die wesentlichen Dinge innerhalb meines Plans oder innerhalb meines Gesprächs klar mache. Also wenn ich darüber nachdenke, wenn wir zum Beispiel Gespräch bleiben, was sind die 2 wichtigsten Dinge, die ich dem anderen sagen möchte? Was ist das, wie ich mit dem reden will, vielleicht mit welcher Haltung ich in das Gespräch reingehen möchte? Oder was ist das, wie ich mich mit dem fühlen möchte in dem Gespräch? Wenn ich mir nur da, ich sage jetzt mal maximal 2, 3, 4 Punkte und dann fängt schon unser Gehirn an, dass es sagt, ist mir zu viel, kann ich mir nicht merken. Ja, wenn ich mir nur 3, 4 Punkte da festhalte, dann kann ich die in diesem Gespräch flexibel anwenden oder dann kann ich die in meinem Unterricht flexibel einsetzen. Ja, also wenn ganz pragmatisch an eine normale Unterrichtsstunde denke, und dann passiert einfach etwas anderes innerhalb dieser Stunde. Ja, ich habe ein Kind, was vielleicht sich einlässt und ich muss meinen Unterricht verändern. Oder ich habe eine digitale Tafel geplant und die Internetverbindung funktioniert nicht. Oder weiß nicht, es gibt ja tausend Dinge, die in einem Unterricht anders laufen können, als du es geplant hast. Und wenn ich meine, ich müsste für alle diese tausend Varianten einen eigenen Plan entwickeln, dann stehe ich in meinem Unterricht und kann ihn am Ende halt nicht halten. Das heißt, an der Freiheitsecke, wenn wir an dieses Dreieck denken oder innerhalb dieses Dreiecks denken, ist meine größte Gefahr, eine Fehlpriorisierung zu machen, indem ich Dinge plane, die ich eigentlich nicht planen muss, weil ich sie eigentlich kann oder weil sie, wenn ich mir über meine Haltung klar bin, mich eh flexibel reagieren lassen oder, ja, das heißt, ist auch spannend, weil viele Trainings für Gruppen in Extremsituationen, wie zum Beispiel Feuerwehrmänner oder sowas, beide Planungsszenarien berücksichtigen. Das heißt, auf der einen Seite planen sie klare Szenarien. Was tun wir, wenn? Was tun wir, wenn ein Mensch oben noch im Stockwerk ist, eine Person vermisst wird, wenn und so weiter, ja? Also da gibt es klare Szenarien, wo es heißt, wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Mhm. Und gleichzeitig üben sie auch in Trainingseinheiten, den Kopf leer zu machen und frei zu machen, dass sie flexibel reagieren können, wenn sie in ein Szenario kommen, was sie nicht geplant haben. Und das ist, finde ich ganz schön. Ja.
Ich mag das.
Ja, diesen Doppelgedanken da drin zu sehen. Zu sehen, ja, lasst uns über Szenarien nachdenken, weil das gibt uns Sicherheit. Und lasst uns gleichzeitig versuchen, ich würde es mal anders sagen, in den Prozess zu gehen und auf den Fluss zu vertrauen und ganz da zu sein, um flexibel reagieren zu können.
Ich versuche mal ganz kurz flexibel zu reagieren. Ist da bei dir im Hintergrund ein Flugzeug oder schneidet wer die Hecke?
Wir haben oben im Haus eine Baustelle.
Alles klar. Ja, das kann nämlich sein, dass wir das nicht ganz rausgeschnitten bekommen und dann wissen einfach alle, was los ist. Wir kriegen es, wir gehen damit jetzt um. Das ist gar kein Problem. Nur ich wollte es einmal wissen. Und alle, die das jetzt hören, denken sich, warum ist da so ein Bass im Hintergrund? Naja, es ist die Baustelle um.
Ja, ich vermute, der Fliesenleger.
Ist doch gut. Guck mal, wir sind alle miteinander verbunden, jetzt auch mit dem Fliesenleger.
Hey. Ja, stimmt.
Also, aber der Punkt ist, das finde ich ganz, ganz schön, wir haben ja auch diese Marker aufgemacht, woran erkenne ich eigentlich, dass ich mich gerade, also dass vielleicht ich, du hast es ja auch Mangelbedürfnisse genau deswegen genannt, dass ich hier jetzt rausfalle, ja, dass mein Bedürfnis nicht mehr unbedingt erfüllt ist. In dem Moment, wo ich also merke, wo ich mich selber dabei beobachte, ich bin hier in einem Worst-Case-Szenario, merke ich, okay, vielleicht ist mein Sicherheitsbedürfnis da nicht ganz gedeckt. Wenn ich jetzt merke, ne, Fehlpriorisierung hast du es genannt, in dem Moment, wo ich vielleicht jetzt anfange, mir wirklich über jede Eventualität Gedanken zu machen, dann weiß ich vielleicht, okay, hier geht das aber am Ende auf mein Freiheitsbedürfnis, weil ich gar nicht mehr flexibel reagieren kann und dann schränke ich mich selber ein. Ich wiederhole es einfach nur deswegen, weil ich finde, so diese Marker für sich selber im Hinterkopf zu haben, sind super wertvoll. Das eine ist zu verstehen, wie funktioniert das grundsätzlich, dann aber auch der Übertrag, wie benutze ich das denn jetzt in meinem Leben, dieses Wissen, was wir hier besprechen. Ja, achte drauf, ne? Wo falle ich in Worst-Case-Szenario, wo merke ich, dass ich jetzt hier gerade aber wirklich jedes Detail plane, was vielleicht nicht notwendig ist und mich da dann eben wirklich innerhalb des Dreiecks bewege und nicht rausfall an einer Ecke. Und wo wir schon beim Dreieck sind und Ecken sind, eine Ecke fehlt noch, ne? Und das ist der Sinn, die Bedeutsamkeit, die Emotion, über die wir auch vorhin schon gesprochen haben. Wie können wir die auch jetzt noch einfangen?
Ja, tatsächlich ist die eigentlich die Essenz oder das Wichtigste in unserem Planungsprozess. Denn die Emotion ist das, was am Ende entscheidet, ob sich mein Plan oder mein Projekt gut anfühlt. Vielleicht an der Stelle nochmal den Bogen zu spannen, was wir am Anfang gesagt haben, wo ich meinte, wir müssen uns darüber gewahr sein, dass neben der Sachlichkeit eines Ziels wir auch eine Emotion innerhalb dieses Projekts suchen. Ich finde, das kann man ganz schön am Unterricht festmachen, weil sich da diese beiden Ebenen sehr sauber trennen lassen. In einem Gespräch jetzt zwischen Freunden ist das nicht, da muss man ein bisschen genauer hinschauen, das ist nicht so offensichtlich. Aber wenn ich jetzt eine Mathestunde plane und die Sachlichkeit, also mein Ziel, mein sachliches Ziel ist, ich möchte, dass die Kinder schriftlich dividieren lernen. Und ich mache mir nicht darüber klar, dass ich auch ein emotionales Ziel in dieser Stunde habe, ja, was damit verknüpft ist, wer ich als Lehrerin bin, wie ich sein möchte als Lehrerin, wie ich mit den Kindern sein möchte und so weiter, ja. Dann mache ich vielleicht diese Mathestunde und fange an und erkläre das und sage, ah ja, guckt mal, und ihr müsst hier die Zahl runterziehen und dann muss man das teilen und das Ergebnis schreibt man da hinten hin und dann muss man das mit der Differenz und so. Und dann kriegen die alle große Augen und sagen, hä, Frau Meier, das habe ich nicht. Das hast du ja voll kacke erklärt. Das versteht ja gar kein Schwein. Und ein Kind sagt, doch, doch, ich habe das schon verstanden. Meine Mama hat mir das neulich erklärt. Wartet mal, ich zeige euch das, wie das geht. Und dann übernimmt ein Schüler so spontan mal den Unterricht, muss man natürlich als Lehrer auch zulassen. Aber man erklärt das oder geht in Kleingruppen und so. Und dann werden die Augen groß und die Leuchte im Kopf fängt an zu leuchten. Und ich stehe dann da und denk, ja, voll gut, die können jetzt zwar schriftlich dividieren, aber von mir haben sie es nicht gelernt. Also ich habe es ja wohl irgendwie jetzt gerade nicht hingekriegt als Lehrerin, ja. Ja, war denn dann jetzt die Stunde erfolgreich? Ich habe doch mein sachliches Ziel erreicht. Die Kinder können schriftlich dividieren hinterher. Mhm. Und das finde ich ist so, also ich glaube, keiner würde rauslaufen und sagen, boah, ja, war eine coole Stunde, Ziel erreicht, cooler Tag. Sondern alle die, die sich mit ihrem Beruf noch irgendwie ein bisschen identifizieren, an denen wird es vielleicht auch ein bisschen nagen. Es sei denn, die haben eh schon ein Selbst, also eh schon einen Unterricht, der sehr, sehr auf Augenhöhe mit Schülern ist, wo das üblich ist, dass auch Schülerteile erklären oder sowas. Ja, ist dann auch eine Frage von Unterrichtskultur. Wird ja vielleicht der eine oder andere sagen, nö, das passiert bei mir öfter und ich verteile auch manchmal Aufgaben an Schüler oder sowas, ja. Dann, die natürlich nicht, aber in so einem klassischen Frontalunterricht wird das dann nicht unbedingt ein positives Gefühl erzeugen. Das heißt, mein Plan für die Stunde ist emotional gescheitert. Sachlich erreicht, aber emotional gescheitert. Und ich finde das insofern wichtig, als dass, wenn ich mir das klar mache, dass also am Ende das Gefühl, was ich da drin suche, darüber entscheidet, ob ich das als gelungen und erfolgreich bewerte oder nicht, dann sollte ich mir doch darüber auch im Klaren sein und dem auch diese Wichtigkeit und diese Priorität in meinem Planungsprozess einräumen. Und das bedeutet bei uns, jetzt im Rahmen von Schulfach Glück, dass wir mit einem Planungstool arbeiten, was eben von der Emotion aus plant und sagt, ja, wenn ich die Emotion klar habe, ja, dann können wir auch mal gucken, was ist denn bei Sicherheit und was ist denn dann bei Freiheit und dann ergänzen wir das super. Aber mein roter Leitfaden, der mich durch meine Projekte, durch meine Gespräche, durch meinen Unterricht zieht, an dem ich mich immer wieder orientiere und auf den ich wieder zurückkomme, wenn es schwierig wird oder wenn es eben nicht nach Plan läuft, ist dann eben, dass ich diese Emotion wieder suche und dieses Gefühl wieder ansteuere.
Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz toller, also müssen wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber um an diese Emotion zu kommen, ja, also wie merke ich jetzt, ob mein Unterricht erfolgreich war, nicht auf der sachlichen Ebene, sondern auf der emotionalen Ebene, dieses Gefühl von Stimmigkeit, das muss ich natürlich auch fähig sein wahrzunehmen, ne, das setzen wir an dieser Stelle jetzt voraus, aber ich glaube, das ist, ne, weil das ist auch in ganz vielen anderen Gesprächen in diesem Podcast ein ganz zentraler Punkt, diese Verbindung mit dem Körper, ja, also woran, wie spüre ich denn, dass das stimmig ist, ja, oder wie fühlt sich das in meinem Körper an, wenn etwas nicht stimmig ist im Umkehrschluss, also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um eben auch überhaupt das wahrnehmen zu können. Ne, das ist ein anderes Thema. Wie kriege ich denn eine Verbindung mit meinem Körper und habe ich dafür eine Achtsamkeit etc.? Aber hier zeigt sich das einfach wieder total toll, wie all sowas zusammenhängt und dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, da ja, mit sich ja. verbunden zu sein.
Ja, ja. Und tatsächlich als, man muss sogar noch vorschalten, und das heißt, ich muss dafür einen Raum aufmachen, ne? Also ich muss mir den Moment nehmen, um mich bewusst damit auseinanderzusetzen. Und das ist ja das, was wir bei allen Prozessen, die Persönlichkeitsentwicklung oder persönliches Glück und so weiter angehen, sehen. Ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Ich muss also meine Selbstreflexionsfähigkeit erhöhen. Und das heißt, einen Raum aufzumachen, um darüber nachzudenken, wie will ich mich denn da fühlen? Was ist denn das, was ich an Sicherheit vielleicht brauche und welche ganzen Möglichkeiten habe ich denn in meinem Handwerkskoffer, die mich eh frei machen, flexibel zu reagieren, wenn es eben anders kommt, so, ja. Aber das bedeutet, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und das finde ich ganz wichtig. Ich muss mir Räume dafür schaffen. Und das, was wir sehr häufig machen, ist, wir stolpern so durch unser Leben oder durch unseren Alltag und wir schaffen uns keine Räume. Wir schaffen uns keine Räume, um unsere Beziehungen zu gestalten, unsere Freundschaften zu pflegen, um über unseren Unterricht nachzudenken, um Projekte zu planen, um unsere Erziehung zu reflektieren. Sondern, oh gut, es gibt auch die einen oder anderen, die zu viel reflektieren, aber Die meisten, also üblicherweise ist es ja erstmal schwierig, sich diesen Raum zu schaffen, bewusst darüber nachzudenken. Und es ist eben schön, wenn man das auch in der Planung macht, den Raum schaffen.
Ja, da bin ich voll bei. Und vielleicht können wir gleich mal, ne, also du hast uns ja, und ich finde das unfassbar hilfreich, ein ganz, ganz tolles Tool mitgegeben, ne, mit dem wir uns gut Struktur schaffen können, beispielsweise vor Gesprächen oder vor, ja, vor Vorhaben, ne? Was ist eigentlich die Emotion, die ich fühlen will, ne? Was ist die Information, die ich dafür brauche? Was ist die Aktion, die ich dafür ausführen muss? Ne? Also wirklich dieses von der Emotion her planen, hast du ja auch gerade gesagt, dass das eben im Schulfach Glück, aber also ich meine, ich bin auch kein Lehrer und mache diese Fortbildung, also ich glaube auch fürs Leben grundsätzlich hilfreich ist. Was für mich wirklich ein ganz, ganz großer Aha-Moment fand oder was ich eine unfassbar schöne Verlinkung war, die ich gerne, bevor wir auf diese Pivotpunktplanung eingehen, ist der Übertrag von dem, was wir gerade, das schneiden wir sonst raus, vielleicht müssen wir es danach hängen. Wann hast du es auf Simon Sinek übertragen? Vorher oder danach?
Das ist das gleiche Prinzip. Dieses
Simon Sinek ist es. Why, how, what ist genau, aber
ist das gleiche von den psychologischen Grundbedürfnissen und die Ecken sind ja die Spalten, die Zeilen in der Pivotpunktplanung. Deswegen ist es egal, an welcher Stelle du es machst, ob du es nach hinten verknüpfst oder ob du es dazwischen machst, ist tatsächlich irrelevant. Es ist nur ein anderer Ausdruck der gleichen Ebenen.
Dann lass uns doch mal darüber sprechen. Wir mussten gerade schneiden. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir jetzt dieses Wissen wirklich in ein anwendbares Werkzeug gießen können. Da hast du uns nämlich eine Tabelle mitgegeben, die ganz, ganz einfach ist. Und ich kann jetzt schon sagen an alle, die zuhören, ich habe das mehrfach bereits angewendet vor Gesprächen oder meistens vor Gesprächen. Es funktioniert vor Gesprächen, es funktioniert auch für E-Mails für mich wunderbar. Und das ist eben wirklich dieses von der Emotion her planen. Ich würde es mal ganz kurz so wiedergeben, wie ich es verstanden habe. Und du kannst es dann ja am besten ergänzen oder vielleicht nochmal einordnen. Pivotpunktplanung war für mich bisher eher so eine Art, also wirklich eher so negativ verknüpft, weil ich das eigentlich im Kontext Excel nur kenne und Excel ist nicht mein Lieblingstool. Ich kann Summen formeln, das war's. Okay, und jetzt diesen schönen Umschwung von Excel zu der ganz, ganz tollen Pivotpunktplanung, die du uns mitgegeben hast, nämlich eben zu schauen, ich habe drei Zeilen. Und das ist einmal die Emotion, die erste Zeile. In der Zeile darunter habe ich dann die Information und ganz unten habe ich die Aktion. Und dann habe ich eine Spalte für mich, also welche Emotion möchte ich bei mir auslösen, welche Information brauche es dafür und welche Aktion müsste ich dafür tätigen. Und wenn ich jetzt ein Gespräch hätte, dann kommt daneben einfach nochmal eine Spalte, neben das, wo ich stehe, beispielsweise du, ne? Welche Informationen oder welche Emotionen möchte ich bei Miriam auslösen? Die soll Lust haben, mit mir nach diesem Gespräch auch weiterhin Podcast-Gespräche aufzunehmen. So, welche Informationen brauchst du dafür? Ich bin vorbereitet und komm pünktlich und hab Lust auf das Gespräch. Und welche Aktion ist es? Setz mich hier pünktlich an den Tisch und versuche ein gutes Gespräch mit dir zu machen. Also jetzt mal aus dem Stegreif, ne? Das wäre so eine Sache, aber es gibt ja auch wirklich bedeutendere Gespräche, wenn ich mir denke, okay, ne, was will ich jetzt hier erreichen? Was hatten wir für Beispiele, ne? Wenn ich irgendwie meinen Schulleiter irgendwas fragen will, oder meinen Chef irgendwas fragen will, hey, kann ich nicht meine Stunden reduzieren? Ich will auf das Projekt rauf und so, ne? Wenn ich weiß, das ist mein Ziel, welche Emotionen muss ich bei dem auslösen? Man könnte jetzt ja auch sagen, das ist ein bisschen manipulativ, aber im Grunde ist es einfach auch nur ziemlich wirksames Tool, oder? Wie würdest du das da so eingrenzen?
Also manipulativ ist es nicht, weil wenn wir nicht authentisch kommunizieren, funktioniert es nicht. Das heißt,
das finde ich gut.
Ich kann nicht da was sagen, was ich nicht denke und nicht fühle. Dann wird es nicht erfolgreich sein. Authentisch kommunizieren werden wir auch im nächsten Modul noch besprechen, was das genau heißt und woran wir das festmachen. Aber ich werde das oft gefragt tatsächlich und sage, nein, das ist es nicht, weil dann funktioniert es nicht. Also ich kann nicht manipulieren, heißt ja auch, dass ich dir bewusst Informationen gebe und dass ich etwas sage, auch was nicht stimmt. Das ist ja häufig auch mit Lügen und sowas verbunden. Und das ist es nicht. Es ist nur eine andere Reihenfolge, in der ich meinen Plan mache. Und natürlich ein bewusstes Auswählen, was meine Entscheidungsinformationen zum Beispiel sind. Also es gibt jetzt ganz viele Informationen, die ich dir über mich geben könnte oder die ich bei dir erfragen möchte. Und dann entscheide ich eben im Hinblick auf meine Emotionen, die ich suche oder die ich auslösen will, welche Information dafür relevant ist. Und das heißt ja nicht, also ich sage es mal ganz böse, wenn ich sage, ich möchte, dass meine Schulleitung sich wertgeschätzt fühlt. Und es gibt total viele Dinge, die mich an meiner Schulleitung potenziell auch aufregen. Und da heißt, ja, ist das denn nicht manipulativ, dann zu sagen, also dann die Sachen zu sagen, die du an ihr wertschätzt? Ja, gehst du denn in ein normales Gespräch rein und sagst deiner Schulleitung erstmal, was du alles blöd an ihr findest? Machst du doch auch nicht, oder? Also das heißt ja nicht, dass ich Dinge sage, die nicht stimmen. Und das meine ich auch mit, dann würde es nicht funktionieren. Also ich kann nicht irgendwie sagen, dass ich toll finde, dass sie das und das macht oder dass er das und das macht und das finde ich nicht toll. Aber vielleicht gibt es eben Punkte, die ich wertschätze und dann ist es doch in Ordnung, die auch zu nennen. Also unabhängig von einer Pivotpunktplanung oder Nicht-Pivotpunktplanung sind andere Gesprächsführungen genauso authentisch oder manipulativ, wenn man das so sieht, ne? Ich würde gerne noch den Begriff Pivotpunkt von Excel lösen und dir eine schönere Anknüpfung geben. Ich verknüpfe es tatsächlich gar nicht mit Excel, sondern ich verknüpfe es mit Tango-Tanzen. Und ein Pivot heißt, dass ich mich auf der Stelle drehen kann, so meine eigene Achse. Ja, man beim Tango Argentino hat man ja letztlich nur einen Vorwärtsschritt, einen Rückwärtsschritt, Seitwärtsschritte und eben ein Pivot. Und durch den Pivot wird man flexibel, alle unterschiedlichen Schritte zu gehen. Ja, also mache ich einen Vorwärtsschritt und ein Pivot, gehe ich dann in einem 90-Grad-Winkel zum Beispiel weiter. Und wenn ich dann ein Pivot in eine Bewegung reinmache, dann entsteht für alle, die sich beim Tango auskennen, dann vielleicht ein Voleo oder ja, so eine dynamischere Verbindung und so weiter, ja. Das heißt, und das ist auch das Schöne, woran Pivot anknüpft, nämlich, wenn ich nur wesentliche Punkte rausnehme, auf denen ich mich drehen kann, kann ich zu unterschiedlichen anderen Punkten wieder springen, ja. Wenn ich einen Sternschritt beim Basketball mache, habe ich einen Punkt, auf dem ich fest stehe und außen herum mein zweites Spielbein, was frei ist. Aber der eine Punkt bleibt stark. Wenn ich im Coaching bin, suche ich mit dir deinen Punkt, der stark ist. Wenn ich mit dir in Beratung bin, in einem Unternehmen, dann suche ich das, was im Unternehmen stark ist und gucke, was ich anders darum flexibel anordnen kann. Letztlich ist es immer, wenn ich im Kampf bin, versuche ich dir deinen starken Punkt, deinen Pivotpunkt zu nehmen. Ja, also das sind ja ganz viele Dinge, an die ich diesen Begriff Pivot oder Pivotpunkt auch anknüpfen kann, außer Excel. Ja, und das Schöne ist, dass durch diese Tabelle, die du gerade angesprochen hast, wo übrigens wir immer diese beiden Spalten ich und die anderen hab, also egal, ob ich ein Gespräch plan oder ein Projekt plan, ich habe immer beide Spalten, ja quasi 6 Pivotpunkte entstehen. Ja, also ich habe 2 Pivotpunkte oben bei der Emotion, bei mir und bei dem anderen. Ich habe 2 Pivotpunkte bei der Information, bei mir und dem anderen. Und ich habe 2 Pivotpunkte unten bei der Aktion, bei mir und dem anderen. Das Einzige, was was sehr besonders ist an dieser Planung, ist eben die Reihenfolge. Denn wenn wir Otto normal planen in unserem Alltag und wir darüber nicht sehr nachdenken, planen wir meistens von der Aktion aus, ergänzen die Information und lassen die Emotion weg. Ja, Kindergeburtstag, was willst du machen? Was müssen wir dafür kaufen, vorbereiten und tun? Fertig. Ja, ein Urlaub mit meinen besten Freunden. Was wollen wir tun? Wo wollen wir hin? Was müssen wir wissen, einpacken? Wie teilen wir das auf? Aber die Frage beim Kindergeburtstag, mit welchem Gefühl willst du eigentlich am Abend einschlafen, wenn ein Kindergeburtstag vorbei ist? Wie möchtest du dich denn bei deinem Kindergeburtstag gefühlt haben? Und was willst du, mit welchem Gefühl sollen deine Freunde nach Hause gehen? Oder die Frage, in meinem Urlaub, was ist eigentlich das Gefühl, was ich im Urlaub mit meinen besten Freunden suche? Und was ist mir wichtig, wie die sich vielleicht fühlen sollen in diesem Urlaub? Das ist das, was wir bei unseren normalen Planungen weglassen und was wir bei der Pivotpunktplanung als Ausgangspunkt unseres ganzen Planungsprozesses nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wie möchtest du, mit welchem Gefühl möchtest du denn einschlafen? Wie sollte dein Kindergeburtstag gewesen sein? Und mein Sohn oder meine Tochter sagen dann, weiß ich, muss ich mal überlegen, vielleicht aufregend. Es soll einfach aufregend gewesen sein. Und wie möchtest du, dass deine Freunde sich fühlen? Ich will, dass die Spaß hatten. Also, dass die freudig waren. Ist okay. Was ist denn das, was bei dir vielleicht Aufregung macht? Was sind denn, also was ist das, was bei dir ein Aufgeregtheitsgefühl dann erzeugen kann? Ja, vielleicht irgendwie, wenn man was Besonderes macht. Okay, das heißt, ich brauche etwas Besonderes. Dann sind wir auf der Informationsebene, ja? Was muss ich denn, was musst du wissen, sagen, mitteilen? Was muss ich von dir vielleicht für den Planungsprozess wissen, dass du dich aufgeregt fühlen kannst? Und am Ende entscheiden wir dann, was wir tun. Und das ist insofern, also dann lass uns doch mal sagen, also es muss etwas Besonderes sein. Und als Aktionsebene entscheidet, das hat sich mein Sohn gerade überlegt, er möchte gerne zum Lasertag gehen, ja. Und ich sage jetzt mal, und wir planen diesen Geburtstag und kaufen diese Lasertag-Karten und fahren dann dahin. Und aus irgendeinem Grund hat das Lasertag dann zu oder da, ach, keine Ahnung, hat es am Tag vorher gebrannt und es ist, und man kann da nicht hingehen oder sowas, ja. Dann bricht meine Aktion zusammen an der Stelle. Ich habe aber im Kopf, ich will, dass er ein aufgeregtes Gefühl haben möchte. Das ist das, woran er messen wird, ob sein Kindergeburtstag für ihn cool war. Und überlege ich, was könnten wir stattdessen machen? Ich glaube, Kletterpark ist auch aufregend. Ja, Minigolf, weiß ich nicht, ob das reicht. Ja, mhm. Oder vielleicht so in eine Sprungbude oder sowas, wo man auch coole Hindernisse überwinden kann, ein bisschen Nervenkitzel dabei ist. Okay, spontan, Leute, funktioniert nicht Lasertag, fahren wir in den Kletterpark. Dann wird er am Abend im Bett liegen und ich werde fragen, wie war denn dein Geburtstag jetzt? Hattest du einen coolen, aufregenden Tag? Und ich beziehe mich auf die Emotion, mit der wir geplant haben. Und dann wird er vielleicht sagen, war blöd, dass Lasertag nicht funktioniert, aber Kletterpark war cool, Mama. Und als wir da über diese Steine drüber mussten oder sowas, ja. Das heißt, seine emotionale Bewertung des Tages ist, das war gut. Das funktioniert aber, weil ich mir das vorher klar gemacht habe. Nehmen wir doch mal die Otto-Normalplanung. Mir ist nicht klar, welches Gefühl mein Sohn bei seinem Kindergeburtstag sucht. Und ich frage, was willst du denn machen? Und er sagt, ich will zum Lasertag gehen. So gut. Dann kaufen wir doch mal Lasertag-Karten, kümmern uns drum. Fahren dorthin, der Laden ist abgebrannt, funktioniert nicht. Stehe ich da und denke, was macht man jetzt? Wenn ich mir nicht klar darüber bin, welches Gefühl er sucht, schlage ich vielleicht was vor oder wir gehen dann nach Hause und gehen in den Garten und machen da vielleicht eine Wasserbombenschlacht oder was auch immer. Und das Gefühl, was am Ende da ist, ist aber ein, hat sich aber nicht so angefühlt, wie ich es eigentlich wollte.
Ich habe dazu, ich finde das richtig, richtig gut, weil wir haben jetzt ja gerade schon verschiedene Beispiele, ne? Einmal mit der E-Mail oder dem Gespräch mit dem Chef oder der Geburtstag des Sohnes. Und ich glaube, das Gleiche, ne? Also zwei Punkte. Einmal in Partnerschaften gibt es ja auch voll häufig so eine, ja, was willst du denn jetzt? Wir haben doch gemacht, was du wolltest. Genau. Du wolltest doch ein Eis essen gehen. So, wir waren doch jetzt ein Eis essen. Wo ist dein Problem? So, genau. Ja, nee, ich hatte eigentlich Bock auf eine entspannte Zeit mit dir und nicht ein Eis zu essen. Ne? So, worum geht's? Ne? Und das ist einfach voll hilfreich, sich selber darüber im Klaren zu sein und das natürlich auch in Kommunikation zu bringen. Und das ist, also ich finde diese Tabelle dafür einfach ein unfassbar wertvolles Tool. Und was haben wir jetzt schon für eine Spannweite, ne? So, das Gespräch oder die E-Mail kann potenziell wichtig sein, ist aber, glaube ich, aufs Leben gesehen eher eine Kleinigkeit. So, der Geburtstag des Sohnes hat da vielleicht schon eine höhere Werthaltigkeit. Einmal Eis essen, auch eher so eine kleinere Sache. Aber wenn wir das jetzt aufs Leben wirklich übertragen, ne, das kann man ja genauso machen. Und deswegen finde ich dieses Tool so hilfreich. So, wie will ich mich fühlen, ne? Also wenn wir darüber reden, ne? Wir reden über Glück die ganze Zeit. Was heißt Glück? Glück bedeutet im Grunde, kommt vom Gelingen, ne? Also das Gelungene, das leicht Erreichte, das gelingende Leben. Wann ist mein Leben gelungen und woran mache ich fest, ob mein Leben gelungen ist? Das mache ich nicht an einem Kontostand fest und das mache ich auch nicht an, was weiß ich, für quantitativen Dingen fest, sondern das mache ich daran fest, wie fühle ich mich? Also von der Emotion her gehen. Da siehst du die Resonanz. Es klopft schon an dabei.
Es tut mir leid.
Alles gut. Kannst du nicht planen. Damit müssen wir jetzt einfach alle umgehen. Aber das finde ich einfach total hilfreich. Und fand ich auch einfach super, super schön. Du hast es dann ja in der Fortbildung auch nochmal übertragen. Ich kann mir vorstellen, also ich bin ja Projektmanager und finde ja Tabellen ganz toll, auch wenn Excel nicht unbedingt meins ist. Aber dieser Golden Circle von Simon Sinek ist ja auch ein sehr, sehr bekanntes Werkzeug. Also vielleicht ganz kurz, wer das nicht kennt. Das sind drei Kreise ineinander, ein kleinerer, ein mittlerer und ein größerer. Und das die Hauptaussage ist, start with why. Also, ne, warum, ne, start with why. Why, ne, was ist dein Bedürfnis? Was ist dein Warum? Ja, also das ist die Frage auch nach dem Purpose, was ja heute auch im Organisationskontext ein viel diskutiertes Thema ist. Und dann der Kreis, der mittlere Kreis ist dann das How, ne, also warum machst du etwas, und dann ist die Frage, wie machst du es, und dann ganz außen kommt eigentlich erst, was machst du, ja, Lasertag, Eis essen, whatever, ne, und so können wir eigentlich auch diesen Simon Sinek Circle mit dem Why, How, What anwenden auf Sinn ganz innen, Info in der Mitte und dann eben die Aktion im Außen. Und das finde ich einfach deswegen so, so super wichtig, sich darüber, wenn wir über Planen reden, ne, und jetzt könnte man natürlich denken, ah, okay, so, ne, wie breche ich ein Ziel in konkrete Meilensteine runter und hab dann Makro, Meso, Mikroziele und so weiter. Können wir alles auch machen, kann man auch über alles reden, aber der entscheidende Punkt am Ende, ob was für mich als gelungen sich anfühlt oder ob mein Vorhaben eben trotz dessen, dass die Kinder jetzt dividieren können, sich trotzdem ziemlich doof anfühlt, so, ne, das ist einfach die Emotion. Und ich glaube, das Verständnis dafür und der Zugang dazu ist einfach ganz, ganz wichtig. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig und hilfreich. Und am Ende so, ne, diese kleine Tabelle, die wir immer mal eben im Kopf planen können oder auch sich aufschreiben können, kann ich nur mitgeben, hilft richtig, richtig viel.
Genau. Also ich finde tatsächlich auch, dass es ein total unterschätztes Tool ist an der Stelle, weil es so simpel ist. Aber es lebt ja gerade von der Vereinfachung, ne? Von eben dieser Reduktion auf diese 6 Punkte. Und was man auch ganz schön sehen kann, ist, dass es auch eine unterschiedliche Priorisierung innerhalb dieser Tabelle gibt, ne? Wenn wir sagen, wir planen von der Emotion aus, dass mein Why an der Stelle, die Emotion, die ich suche, ist das, was nicht, das ist nicht verhandelbar. Also das ist mein Messmaß am Ende darüber, oder das Messmaß, mit dem ich entscheide, ob es für mich eben erfolgreich war oder nicht. Und deswegen ist das auch meine Orientierungslinie oder das, was mir hilft, mein Gespräch oder meine Situation in der zu reagieren. Während man ganz unten bei der Aktionsebene, also das What, also was mache ich eigentlich jetzt genau? Ja, was ist die Aktion, die ich durchführen möchte? Um nochmal auf das Beispiel Lasertag zurückzukommen. Tatsächlich der verhandelbarste Aspekt ist, ja. Also ich kann ja eine andere Aktion wählen, solange sie meine Emotion stützt. Und tatsächlich muss ich da auch an dich und an Dami und eine andere Folge von euch denken, wo es diesen Unterschied gab zwischen Bedürfnissen und den Strategien, die Bedürfnisse zu erfüllen. Und es lässt sich da auch gut übertragen. Ja, wenn ich das Bedürfnis als meine Emotion sehe, also ich habe das Bedürfnis, mich so und so zu fühlen, dann habe ich unterschiedliche Strategien, wie ich dieses Gefühl ansteuern kann oder versuchen kann zu erreichen. Und dann können wir darüber auch sprechen. Das ist für eine Paarbeziehung, finde ich, ein unglaublich großer Mehrwert, wenn ich weiß, okay, du willst dich entspannt fühlen und ich will was Cooles unternehmen. Ja, dann können wir doch bei der Unternehmung suchen, die dir hilft, dich entspannt zu fühlen. Aber meistens, an der Stelle auch, sind wir uns eben darüber gar nicht so bewusst. Das meinte ich mit, unsere Alltagsplanungen machen wir meistens von unten, dass wir sagen, ich will das und das machen, zum Beispiel Eis essen gehen, und frag mich dann, wenn wir abends wieder zu Hause sind, warum ich mich eigentlich so uncool mit dir fühle, weil wir waren doch eben Eis essen. Ja.
Ja. Das ist ein guter Punkt. Weißt du, was ich gerade so merke, ist, mit Blick auf die Zeit, dass ich so das Bedürfnis habe, wenn ich von der Emotion her gehe, ich habe Lust, dass sich das so nach einer wirklich guten Folge anfühlt. Für dich, für mich und für alle, die zuhören. Gleichzeitig habe ich in 5 Minuten einen Online-Call, in den ich dann rein muss. Und ich will das jetzt aber nicht genau abmoderieren. Also bin ich einfach mal gerade ganz da mit meinem inneren Konflikt. Und würde daher gerne dich aber fragen, haben wir jetzt zum Thema Planen irgendwas ausgelassen, was ganz, ganz wichtig ist oder was du nochmal hervorheben möchtest?
Also ich würde gerne, eigentlich nicht, also wir haben ganz, ich finde, die wirklich wichtigen Sachen haben wir gesagt. Eine Sache würde ich vielleicht noch reinschmeißen, nämlich die Frage, was planen wir? Wofür planen wir? Und da glaube ich, wenn wir nochmal an diese Freiheitsecke auch denken oder auch als große Überschrift, wir sollten versuchen, in unserem Leben immer wieder zu reflektieren, ob wir für die richtigen Dinge planen. Wir planen nämlich häufig für Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie bewältigen. Und an der Stelle müssen wir eigentlich nicht planen. Also von dem, wo wir wissen, eigentlich kann ich das. Eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Ich weiß, dass das kommt und dann brauche ich dafür keinen Planungsprozess machen. Aber wir haben eine gewisse innere, leichte Vermeidungsstrategie, die Dinge, die uns wirklich stressen, die wirklich herausfordernd sind, von denen wir wissen, dass wir kommen, dahin zu schauen. Und an der Stelle würde ich gerne einfach nochmal Mut machen, zu gucken, also zu sagen, schaut doch nochmal hin, was ihr eigentlich plant und ob ihr nicht die Dinge plant, die ihr eigentlich gar nicht planen müsst, wenn ihr dafür genug in eurem Werkzeugkoffer habt, sondern macht eure Planungen und dafür dann eine gute, wie zum Beispiel über die Pivotpunktplanung oder über Arbeit mit Bildern und so, macht dafür aber eine Planung für die Dinge, von denen ihr wisst, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen werden und dass sie euch herausfordern oder überfordern werden. Das ist nicht angenehm und nicht bequem, da hinzuschauen, aber das ist halt an der oder die Stelle, wo Planen am meisten Sinn macht.
In dem Sinne, ich merke, ich könnte da auch über Bilder, hätten wir auch noch weiter reden können, aber ich muss sagen, heute ist meine Planung, was Zeit angeht, da vielleicht ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite haben wir aber ja auch fast eine Stunde schon rum. Alles lässt sich nie ganz reinkriegen in so ein Gespräch. Von daher würde ich sagen, integrieren wir das so einfach mal. Ich sag mir das jetzt jedenfalls gerade selber. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich mal wieder für den tollen, tollen Input. Allen, die bis hierhin zugehört haben, natürlich auch danke fürs Zuhören. Wenn du möchtest, gehen die letzten Worte an dich.
Ja, ich danke dir wie immer für diesen sehr schönen Austausch und ich genieße es sehr, mit dir diese Arbeit zu machen und ich freue mich über alle, die zuhören und die ihre Fragen stellen oder sich melden und sich äußern und ein Feedback geben. Das finde ich auch immer sehr bereichernd.
Ja, da schließe ich mich einfach nur an, beziehungsweise das gebe ich auch zurück. Ich freue mich, wir sehen uns in anderthalb Wochen zu Umsetzen 1.
Jo.
Mega gut. In dem Sinne, ciao.
Ciao.
Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin. Dein Leo.